Meine Predigt heute habe ich überschrieben, teuer erkauft, billig zu haben. Ostern ist teuer erkauft. Ist das ewige Leben billig zu haben? Wir sind ein Volk von Schnäppchenjägern, oder? Es gibt Leute, die surfen stundenlang, bis sie den besten Preis für irgendwas gefunden haben. Die schlagen sich wirklich Stunden um die Ohren, bis sie den letzten Cent rausgeholt haben. Aber wir stellen auch immer wieder fest, was billig zu haben ist, ist oft genug auch nichts wert. Und was nichts kostet, hat für manche keinen Wert. Das sieht man manchmal bei Dingen, die kostenlos angeboten werden, die werden behandelt wie furchtbar. Also gerade bei öffentlichen Sachen. Ostern ist ohne Karfreitag nicht zu haben. Und der Sieg von Ostern ist nicht umsonst. Aber wir hören das nicht unbedingt gerne. Wir sind eher leidenscheu. Wir wollen die Freude über Ostern nicht mit Karfreitag verderben lassen. Wir wollen den Sieg feiern und nicht an die Kosten denken. Wir sind leidenscheu. Nicht nur in dieser Beziehung, in Bezug auf Ostern, wir zahlen nicht gerne einen hohen Preis. Wenn du zum Arzt gehst, um gesund zu werden, und er verschreibt dir nur eine kleine Pille, bist du froh, dass du dich nicht mühen musst, deine Ernährung umstellen musst und dich bewegen musst, du brauchst nur eine Pille schlucken. Wir erwarten Erweckung, freuen uns drauf. Aber was sind wir bereit dafür zu tun? Wir lieben es, Gottes Stimme zu hören. Aber wie viel Zeit haben wir für ihn, dass er auch zu uns reden kann? Es gibt Siege, für die ein sehr hoher Preis zu zahlen ist. Und Ostern ist solch ein Sieg. Als Jesus seinen engsten Begleitern zum ersten Mal sagt, was ihn erwartet, zeigt die Reaktion der Jünger, dass ihnen die Kosten zu hoch sind. Und ich lese das mal aus Markus 8, 31 bis 33. Da begann er ihnen klarzumachen, dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrern verworfen werden müsse. Er müsse getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Als er ihnen das so offen sagte, nahm Petrus ihn beiseite und machte ihm Vorwürfe. Doch Jesus drehte sich um, sah die anderen Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Geh mir aus den Augen, du Satan. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Petrus war der Preis zu hoch. Das geschehe dir bloß nicht, hat er zu Jesus gesagt. Lesen wir in einem anderen Evangelium. Das geschehe dir bloß nicht. Er wehrt sich dagegen und versucht, Jesus davon abzubringen, dass ihm das geschieht, was Jesus gerade gesagt hat. Typisch menschlich. Ist es bei uns nicht ganz ähnlich? Wenn wir irgendjemanden sehen, der krank ist, woran denkst du? Dass er gesund wird, dass es ihm wieder gut geht. Wohlbefinden. Wir beten dafür. Wir beten gegen Leid, gegen Not, gegen Entbehrung. Wir wehren uns dagegen. Aber lehrt uns die Bibel nicht, dass wir dadurch auch reifen? Dass wir stärker werden dadurch? Dass wir dankbarer werden dadurch? Ist manches von dem, was wir leiden, nicht vielleicht sogar eine Folge von falschen Entscheidungen, die wir getroffen haben? Und letztendlich müssen wir damit leben. Das nimmt uns niemand ab. Das ist eine Folge, eine Konsequenz. Und die können wir nicht einfach wegbeten. Oder manches Mal ist das Leiden auch eine Notwendigkeit, um den Sieg zu erringen. Aber ich weiß, dass wir sowas nicht gerne hören. Ich auch nicht. Ich denke auch immer erst an das Gute und bete auch nur für das Gute. Aber ich glaube, dass Gottes Sicht weiter ist, dass er mehr im Blick hat und dass er manches Mal uns auch Dinge zumutet. Ich sage nicht in jedem Fall und jedes Leid, gar keine Frage. Wir dürfen auch für Heilung beten. Auch das will ich damit überhaupt nicht gesagt haben. Aber manches Mal, wir sollten Gott mal fragen, wofür sollen wir eigentlich beten? Manches Mal ist Leid etwas Gutes, weil der Herr etwas Gutes daraus machen kann. Ich glaube, dass ich nicht so reif geworden wäre, wenn ich nicht manches erlitten hätte. Die Antwort der Bibel, also die Antwort von Jesus Petrus gegenüber, fällt jedenfalls sehr drastisch aus. Ja, dieses Denken von Petrus, das haben wir genauso. Ich glaube, dass wir nicht viel anders gehandelt hätten und gesagt hätten, Jesus, das passiert dir bloß nicht. Sieh zu, dass du gar nicht erst nach Jerusalem gehst, dass du gar nicht erst gekreuzigt wirst. Aber Jesus geht so scharf dagegen an, das ist für uns schon sehr ungewöhnlich, dass er Petrus einen Satan nennt. Er sagt nicht, Petrus, du bist Satan. Er sagt, das sind satanische Gedanken, die du hast. Das meint er damit. So, er sagt ihm ganz deutlich, das ist nicht Gottes Wille, was du da ausdrückst, sondern das ist menschlich. Das sind menschliche Gedanken. Der Sieg, den Jesus erringen wollte, warum er auf die Erde gekommen ist, der ist nicht billig zu haben. Er kann diesen Umweg nicht gehen, ohne Leiden diesen Sieg zu erringen. Als Jesus zum zweiten Mal zu seinen Jüngern davon spricht, waren die Jünger nicht mehr so schnell mit der Antwort. Markus 9, 30 bis 32. Sie gingen von dort weiter und zogen nach Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte vor, seine Jünger zu unterrichten. Er sagte ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden und die werden ihn töten. Doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber die Jünger wussten nicht, was er damit sagen wollte, wagten aber auch nicht, ihn danach zu fragen. Sie hatten anscheinend, war ihnen einiges bewusst geworden. Nicht diese menschlichen Gedanken, sondern dass Gottes Gedanken manches Mal andere Gedanken sind als unsere Gedanken. Und sie sind still geworden, sie haben den Mund gehalten. Sie haben da nicht gleich was zu gesagt. Sie haben ihn nicht mehr versucht, davon abzuhalten. Sie sind tatsächlich ruhiger geworden. Aber sie haben es auch nicht verstanden. Und das muss man auch nicht immer gleich verstehen. Das ist Vertrauen, das ist Glauben an Gott. Gott, du weißt, was du tust. Und du hast es in deiner Hand. Wir können nicht alles verstehen. Müssen wir auch nicht. Vertrauen ist wichtiger. Jesus erzählt den Jüngern das noch ein drittes Mal davon, was ihm passieren wird in Markus 10. Und beim dritten Mal hört man gar nicht mehr, dass die Jünger überhaupt noch darauf reagieren. Sie haben sich zurückgezogen davon, sie hören das, aber sie können nichts damit anfangen. Sie konnten nicht sich vorstellen, dass das gut sein sollte, was Jesus da ihnen prophezeit hat. Aber es war der Wille Gottes. Und wie oft fragen wir, wenn wir Leid sehen, wenn wir das vor Augen haben, warum? Warum? Und auch in diesem Fall, warum? Warum musste Jesus gequält werden? Warum musste er verspottet werden? Warum musste er hingerichtet werden? Warum hat Gott es zugelassen? Und die Antwort ist, du bist schuld. Und ich bin schuld. Wir sind schuld. Es ist nicht Jesu Schuld. Es ist auch nicht Gottes Schuld. Uns trifft die Schuld. Um unseretwegen hat er das getan, nicht um seinetwegen. Wir haben uns gegen Gott aufgelehnt. Wir haben uns von ihm getrennt. Wir wollten schlauer sein als Gott. Und die Folge davon war, wir haben uns von ihm getrennt und wir sind böse geworden. Böse. Wir konnten nicht mehr unterscheiden zwischen Gut und Böse. Doch wir konnten unterscheiden, aber wir konnten uns gegen das Böse nicht wehren. Und das Böse hat sich immer mehr ausgebreitet in uns. Die Sünde hat von uns Besitz ergriffen. Und Sünde ist wie tödliches Gift. Solange jemand lebendig ist, ist es wirksam. Es gibt kein Gegenmittel. Erst mit dem Tod desjenigen verliert es seine Wirkung. Gott sah, was die Sünde mit den Menschen angerichtet hat. Die Bosheit nahm zu, die Aussicht auf Umkehr, dass irgendjemand sich an Gott gewandt hat und gesagt, Herr, ich bin auf dem falschen Weg, ich will umkehren. Die Aussicht wurde immer geringer. Es gab einige wenige, wir lesen das auch in der Bibel, es gab immer Leute, die sich an Gott gewandt haben und zu ihm geschrien haben, um umzukehren, aber es waren so wenige. Selbst bei dem Volk, was er sich ausgesucht hat, was er sich erwählt hat, den er sich offenbart hat in seiner Herrlichkeit, wie oft haben die sich von ihm abgewandt und wollten nichts von ihm wissen. Und diejenigen, die von Gott gar nicht kannten, umso mehr. Aber Gott wollte das nicht zulassen. Er wollte nicht, dass wir in diese Richtung weiterlaufen, dass wir uns immer mehr von ihm entfernen und dass wir nur noch den Tod vor Augen haben letztendlich. Und Chaos. Guck dir diese Welt an ohne Gott. Auf Dauer möchte ich in dieser Welt nicht leben, wo Kriege überall sind, wo man sich gegenseitig umbringt, wo man sich hasst. Das ist doch kein Leben. Und Gott wollte das nicht. Er wollte nicht zulassen, dass das immer so weitergeht. Und er hat was dagegen getan. Er sandte Jesus, den Sohn Gottes, als Mensch auf diese Erde. Ein Mensch ohne Sünde. Gab es sonst nicht. Er war der Einzige. Ein Mensch ohne Sünde. Und er nahm die Strafe für die Sünde auf sich. Er wurde gequält, verspottet und ermordet. Er tauchte ein in das Gift der Sünde. Er tauchte unter und hat diese Sünde aufgesaugt und ist daran gestorben. An dieser Sünde. Und hat sie unwirksam gemacht durch seinen Tod. Denn wenn jemand gestorben ist, dann hat die Sünde keine Macht, keine Wirksamkeit mehr in demjenigen. Er hat sie unwirksam gemacht. Und weil er selbst keine Sünde hatte, hat Gott ihn auferweckt. Hat ihn wieder zum Leben erweckt. Den Sieg über die Sünde errungen, den Sieg über den Tod errungen. Denn die Folge von Sünde ist immer der Tod. Aber Jesus hat diesen Tod überwunden. Er ist auferstanden. Sein Tod war nötig, um das Gift der Sünde zu besiegen. Sein Tod war notwendig, weil wir diese Sünde in die Welt gebracht haben, weil wir uns infiziert haben mit dieser Sünde, war sein Tod notwendig. Das waren die Kosten für den Sieg. Und Jesus rettet. Jesus ist das Heilmittel gegen Sünde. Gott hat durch Jesus die Chance auf Rettung ermöglicht, die uns verwehrt blieben. Kein Gegenmittel gegen diese Sünde. Wir haben kein Gegenmittel. Es gibt keine Pille. Wir können nichts tun dagegen, gegen Sünde, aus eigener Kraft. Aber Gott hat uns ein Gegenmittel gegeben, nämlich Jesus. Sein Blut. Und jeder, der zu Jesus kommt und um Vergebung seiner Schuld bittet, Jesus diese Sünde, seine Sünde bringt, durch Jesus werden wir wieder mit Gott versöhnt. Wir werden gereinigt von der Sünde. Das Gift kommt aus dem Körper raus. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Sie ist unwirksam geworden, weil Jesus in uns gekommen ist, weil wir uns mit Jesus verbunden haben. Und wir werden nicht mehr sterben. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns, auch nicht über unser Leben. Selbst wenn unser Körper stirbt, und das wird vielen von uns noch passieren, da bin ich von überzeugt, aber das ist nicht der letzte Tod. Das ist nur der Körper, der stirbt. Wir werden ewig leben. Die Seele und der Geist leben weiter, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Er schenkt uns das ewige Leben, weil die Sünde keine Wirksamkeit mehr in uns hat. Jesus ist das Heilmittel gegen den Tod, gegen den ewigen Tod. Und darum feiern wir Ostern. Und Jesus erklärt es Martha, dass selbst wenn wir sterben, Martha war die Schwester von Lazarus, der gerade gestorben war. Also sie hatte den Tod vor Augen, sie hatten ihn gerade beerdigt. Und Jesus kommt und sagt, du, er wird nicht im Tod bleiben. Ich lese das mal, Johannes 11, 26 bis 27. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Das sagt er der Martha, die gerade gesehen hat, wie ihr Bruder gestorben ist an einer Krankheit. Glaubst du das? Wer an mich glaubt, der wird niemals sterben. Ja, und selbst wenn unser Körper stirbt, wir werden auferstehen mit Jesus zusammen. Das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Jesus ist auferstanden, er hat den Tod überwunden und uns Menschen Rettung ermöglicht. Er bietet uns die Rettung umsonst. Wir können sie nicht erkaufen, wir können sie nicht erarbeiten, wir können sie nicht uns verdienen. Aber sie ist nicht billig. Und sie ist auch nicht billig zu haben. Kostenlos ist was anderes als billig. Wir können nichts dafür leisten, aber wir müssen trotzdem was hingeben. Sie kostet dich dein altes Leben. Du kannst nicht mehr so weiterleben wie bisher, wenn du mit Jesus gehst. Das geht nicht. Es wird sich was verändern. Und wenn du dich dagegen wehrst, dann löst du dich von Jesus. Es geht nur das eine oder das andere. Du musst einen neuen Weg einschlagen in deinem Leben. Sie kostet dich deine liebgewordenen Gewohnheiten. Jedenfalls manche davon. Vielleicht sind ja auch gute dabei. Aber die, die schlecht sind, die Gott nicht gefallen, die nicht in Gottes Willen sind, die dir nicht gut tun, davon wirst du dich trennen müssen. Da wird der Heilige Geist Stück für Stück sagen, so das ist nicht gut und das nicht gut. Sie wird dich Freunde kosten, die nicht bereit sind, um auf diesem Weg mitzugehen. Und vielleicht sogar deine Familie. Sie fordert Opfer von dir. Du machst dir den Teufel zum Feind. Und das ist keine Kleinigkeit. Wenn du mit Jesus gehst, machst du dir den Teufel zum Feind. Und er bekämpft dich. Er will dich von Jesus wieder lösen. Er will dich von Gott wegbringen. Er will dich wieder in Sünde hineinbringen. Er will dich wieder ins Gift reintauchen, damit du wieder infiziert wirst. Und die Sünde wieder Macht über dich bekommt. Wenn Jesus nicht an der ersten Stelle steht, dann wirst du die Rettung nicht behalten. Wenn du nicht bereit bist, nach seinem Willen zu leben, dann verlierst du die Rettung wieder. Aber du gewinnst dadurch ein neues Leben. Du lernst deinen Vater im Himmel kennen, du wirst von ihm geliebt und versorgt und du gehörst zur Familie der Kinder Gottes. Deine Familie vergrößert sich um so viel. Und du lernst, das Leben ohne Sünde zu lieben und zu schätzen. Du lernst, das Leben ohne Sünde zu schätzen und zu lieben. Das, was vorher für uns begehrenswert war, wird auf einmal nicht mehr begehrenswert, weil wir merken, es schadet uns. Wir merken die Folgen, was es mit uns macht. Und wir lernen es, auf manche Dinge zu verzichten. Und wir sind trotzdem nicht ärmer dadurch. Weil Jesus versorgt uns und der Herr schenkt uns so viel mehr, was wir vielleicht sogar noch nicht mal kannten. Wir lernen, das Leben ohne Sünde zu schätzen. Das ist kein Darben, das ist kein Leben in Armut. Im Gegenteil. Aber wir müssen uns umgewöhnen. Aber es ist gut und schön. Es lohnt sich. Und was wir nicht vergessen dürfen bei der ganzen Rettung, nicht nur für hier und jetzt, es wird uns das ewige Leben geschenkt. Das ewige Leben in der Gegenwart Gottes. Der dich liebt, der Vater, der dich liebt. Mit dem wirst du auf ewig zusammen sein, auf einer neuen Erde, wo es keine Krankheit, keinen Tod, keinen Hass, keinen Krieg mehr gibt. In Ewigkeit. Das können wir manchmal noch gar nicht so richtig ermessen, solange wir hier leben und alles vor Augen haben. Aber das ist das, was uns geschenkt wird. Das ist der Sieg, den Jesus für uns vollbracht hat. Und den bekommen wir, wenn wir uns Jesus anschließen. Wenn wir sagen, so Herr, du hast gelitten dafür, dass wir diesen Sieg in Anspruch nehmen können. Er ist nicht billig, der Sieg. Er ist teuer erkauft. Und er ist wahrlich nicht billig zu haben, dieser Sieg. Habe ich eben ein bisschen aufgezählt. Ja, das kostet auch uns was. Er ist nicht umsonst. Und viele von uns haben Jesus ja schon angenommen. Sie leben mit Jesus. Und ich möchte mal fragen, Wie wichtig, wie teuer ist dir dieser Sieg, was Jesus für dich verbracht hat? Wie billig bist du zu haben? Wie billig bist du zu haben? Ich habe eben gesagt, wir machen uns den Teufel zum Feind. Und er versucht uns mit billigen Angeboten zu locken. Wie billig bist du zu haben? Was ist es dir wert, diesen Sieg aufzugeben? Welche Sünde ist es wert? Welche Gewohnheit? Welche deiner Lieblingsdinge, die du nicht aufgeben hast? Was ist es wert, diesen Sieg aufzugeben? Wie billig bist du zu haben? Und wenn wir manchmal überlegen, was der Feind uns anbietet, wie billig das ist. Wie billig bist du zu haben? Denk dran, wie teuer du erkauft bist. Wie viel du Jesus wert warst. Olla hat es vorhin gesagt, selbst wenn es nur dich gegeben hätte hier auf dieser Erde, Jesus wäre für dich gestorben. Er hätte sein Leben für dich gegeben, sein Blut für dich vergossen. Um dich zu erkaufen, um dich loszulösen aus der Macht der Sünde, aus dem Gift der Sünde zu befreien. Wie billig bist du zu haben? Jesus hat sein Blut vergossen, als er gestorben ist. Und sein Blut ist für uns das Heilmittel gegen Sünde und Tod. Und ich will das nochmal, weil ich habe immer wieder von Gift gesprochen, ich möchte das nochmal bildlich ausdrücken. Wenn wir uns Jesus anschließen, wenn wir Ja sagen zu Jesus, dann verbinden wir uns mit Jesus. Und bildlich gesprochen fließt sein Blut durch uns. Es ist derselbe Kreislauf. Und wenn Jesu Blut durch uns hindurch fließt, hat die Sünde keine Macht mehr. Weil das ist das Gegenmittel gegen diese Sünde. Aber wenn wir uns von Jesus lösen, dann sind wir wieder auf uns alleine gestellt und wir infizieren uns wieder. Aber solange wir mit Jesus zusammen sind, an ihm dran sind, mit ihm Gemeinschaft haben, auch immer wieder sagen so, Herr, vergib. Ja, ich weiß, das passiert immer wieder. Aber wir können immer sagen, Herr, vergib. Und das Blut wird wirksam in uns. Sein Blut wird wirksam in uns und die Sünde hat keine Chance. Nur wenn wir uns absondern, wenn wir es versuchen selber zu machen, wenn wir versuchen schlauer zu sein als Gott, das klappt nicht. Dann wird die Sünde wieder wirksam. Aber das Blut Jesu reinigt uns. Und beim Abendmahl erinnern wir uns an den Sieg, den Jesus für uns vollbracht hat. Wir nehmen sein Leib zu uns in dem Bewusstsein, was Jesus für uns getan hat, was es gekostet hat. Wir erinnern uns an die Kosten für diesen Sieg. Und sehen dem ruhig ins Auge. Wir gucken nicht nur auf den Sieg, sondern wir gucken auch auf die Leiden. Weil dann macht der Sieg, wenn wir wissen, was der Sieg kostet, dann ist er uns wertvoller, als wenn wir nur immer auf den Sieg gucken. Dann wird er irgendwann billig. Wir dürfen uns am Sieg freuen. Es ist unser. Er hat ihn uns geschenkt. Und wir dürfen ihn annehmen und wir dürfen uns daran freuen. Aber wir dürfen nie auf den Gedanken kommen, es war billig. Weil dann werden wir nachlässig. Dann lassen wir uns billig erkaufen, auch vom Feind. Beim Abendmahl erinnern wir uns daran. Wir trinken sein Blut und auch da dieses Bild, da wird dieses Bild wieder lebendig. Wir trinken sein Blut und sein Blut reinigt uns. Zerstört das Gift in uns. Es hat keine Macht über uns. Trotzdem müssen wir uns immer wieder dagegen entscheiden. Wir können uns dagegen entscheiden. Wenn wir es zulassen, wird es wirksamer, wenn wir sagen, nein, wir wollen nicht. Selbst wenn die Versuchung da ist. Wir können uns dagegen entscheiden. Sie hat keine Macht über uns, weil Jesu Blut fließt durch uns. Wir wollen heute das Abendmahl feiern. Das war mir wichtig, dass wir heute Abend gemeinsam das Abendmahl feiern, im Blick darauf, auf Karfreitag und auch auf Ostern. Wir feiern sowohl seinen Tod und erinnern uns daran, als auch seinen Sieg und seine Auferstehung und wir freuen uns darüber, dass er wiederkommt und uns nach Hause holt. Beides ist da drin. Und bevor wir das machen, möchte ich, dass wir uns Zeit nehmen. Nicht, wer weiß wie viel, brauchen wir auch nicht. Ich glaube, wir alle kriegen das hin. Wenn es etwas bewusst ist, wo Sünde uns an uns nagt, vielleicht sogar wirksam geworden ist, dass wir Jesus um Vergebung bitten. Wenn wir irgendjemanden haben, wo wir sagen, ah, den kann ich nur so gar nicht haben. Und es vielleicht sogar mit dem verknatscht haben. Versöhn dich. Wir verbinden uns nicht nur mit Jesus. Denn jeder Einzelne, der sich mit Jesus verbindet, verbindet sich auch mit allen anderen, die sich mit Jesus verbinden. Das heißt, wir verbinden uns auch miteinander. Und Jesus lässt das nicht zu, dass zwischen uns was bleibt. Dass Streit bleibt, dass Hass, dass Groll zwischen uns bleibt. Das lässt er nicht zu. Das wird Folgen haben. Das ist wie Sünde. Deswegen, Versöhnung ist möglich. Durch Jesus ist jede Versöhnung möglich. Auch wenn es uns noch so schwer fällt, wir müssen den Schritt gehen. Und wer sein Leben noch nie Jesus gegeben hat und sagt so, ich will diesen Sieg aber haben, ich will Anteil haben an diesem Sieg, dann nimm das in Anspruch und gib dein Leben Jesus. Und dann nimmst du Jesus in dich auf und dann bist du frei von Sünde und dann fängt dein Leben mit Jesus an. Das kannst du heute Morgen tun. Wir wollen uns Zeit nehmen und diejenigen, die ein Namensschild tragen, die sind gebeten, nach vorne zu kommen, um zu beten. Und wer gebeten möchte, wer seine Sünde jemandem bekennen will, wer sein Leben Jesus geben will, der darf gerne nach vorne kommen und Gebet in Anspruch nehmen. Wir nehmen uns ein paar Minuten dazu als Vorbereitung für das Abendmahl, dass wir Jesus begegnen, wirklich in dieser Haltung, ich brauche dich, du bist mein Heil, du bist mein Retter. Ja. Magst du ein bisschen Musik anmachen im Hintergrund?